Fenoglio. Staubfinger wartete mit Farid schon auf dem Parkplatz, als sie aus dem Hotel kamen. Über den nahen Hügeln hingen Regenwolken. Ein schwüler Wind trieb sie langsam aufs Meer zu. Alles schien grau an diesem Tag, selbst die bunt verputzten Häuser und die blühenden Büsche am Straßenrand. Mo nahm die Küstenstraße, von der Elinor erzählt hatte, dass sie schon die Römer gebaut hätten, und folgte ihr weiter nach Westen. Die ganze Fahrt über lag zu ihrer Linken das Meer, Wasser bis zum Horizont, mal verdeckt von Häusern, mal von Bäumen, doch an diesem Morgen sah es nicht halb so einladend aus, wie an dem Tag, an dem Maggie mit Elinor und Staubfinger aus den Bergen gekommen war. Das Grau des Himmels spiegelte sich stumpf in den Wellen und die Gischt schäumte wie schmutziges Putzwasser. Maggie ertappte sich immer öfter dabei, dass ihre Blicke nach rechts wanderten, zu den Hügeln, zwischen denen sich irgendwo Capricorns Dorf verbarg. Einmal glaubte sie sogar, in einer dunklen Falte den bleichen Kirchturm zu entdecken, und das Herz schlug ihr bis zum Hals, obwohl sie wusste, dass es unmöglich Capricorns Kirche gewesen sein konnte. Schließlich erinnerten ihre Füße sich noch sehr genau an den endlos langen Weg. Mo fuhr schneller als sonst, viel schneller. Offenbar konnte er es kaum erwarten, ans Ziel zu kommen. Nach gut einer Stunde bogen sie von der Küstenstraße ab und folgten einer schmalen, gewundenen Straße durch ein Tal, das grau von Häusern war. Treibhäuser überzogen die Hügel, die Scheiben weiß gekalkt gegen die Sonne, die sich heute hinter den Wolken verbarg. Erst als die Straße anstieg, wurde es zu beiden Seiten wieder grün. Wilde Wiesen verdrängten die Mauern und Olivenbäume krümmten sich am Straßenrand. Die Straße gabelte sich ein paar Mal und Mo musste immer wieder auf die Karte sehen, die er gekauft hatte, aber schließlich stand der richtige Name auf dem Straßenschild. Es war ein kleiner Ort, in den sie hineinfuhren, kaum mehr als ein Platz, ein paar Dutzend Häuser und eine Kirche, die der in Capricorns Dorf sehr ähnlich sah. Als Maggie aus dem Auto stieg, sah sie tief unten das Meer liegen. Selbst aus der Entfernung sah man die Gischt auf den Wellen, so unruhig war es an diesem grauen Tag. Mo hatte auf dem Dorfplatz geparkt, gleich neben dem Denkmal für die Toten zweier vergangener Kriege. Die Liste der Namen war so lang für einen so kleinen Ort. Es schien Maggie, als wären es fast so viele Namen, wie das Dorf Häuser hatte. »Lass den Wagen ruhig offen, ich pass schon auf ihn auf«, sagte Staubfinger, als Mo das Auto abschließen wollte. Er warf sich den Rucksack über die Schulter, nahm den schläfrigen Gwyn an die Kette und hockte sich auf die Stufen vor dem Denkmal. Farid ließ sich ohne ein Wort neben ihm nieder. Maggie aber folgte Mo. »Denk dran, du hast versprochen, nichts von mir zu erzählen«, rief Staubfinger ihnen nach. »Ja, ja, schon gut«, antwortete Mo. Farid spielte schon wieder mit Streichhölzern. Maggie ertappte ihn dabei, als sie sich noch einmal umsah. Das brennende Hölzchen mit dem Mundlöschen konnte er schon recht gut, doch Staubfinger nahm ihm die Streichhölzer trotzdem ab und Farid musterte unglücklich seine leeren Hände. Maggie hatte durch den Beruf ihres Vaters schon oft Menschen kennengelernt, die Bücher liebten, sie verkauften, sammelten, druckten oder, wie ihr Vater, davor bewahrten, auseinanderzufallen. Doch noch nie war sie jemandem begegnet, der die Sätze schrieb, die all die Seiten füllten. Selbst bei einigen ihrer Lieblingsbücher wusste sie nicht einmal die Namen der Verfasser, geschweige denn, wie sie aussahen. Sie hatte immer bloß die Figuren gesehen, die ihr aus den Wörtern entgegentraten, nie den, der dahinter stand und der sie erfunden hatte. Es war, wie Mo gesagt hatte, Schriftsteller stellte man sich meistens tot oder sehr, sehr alt vor. Doch der Mann, der ihnen öffnete, nachdem Mo zweimal an seiner Tür geklingelt hatte, war keins von beidem. Das heißt, alt war er schon, ziemlich alt, zumindest in Maggies Augen, mindestens 60 oder noch älter. Sein Gesicht war faltig wie das einer Schildkröte, doch sein Haar war schwarz, ohne den leisesten Anflug von Grau. Später würde sie herausfinden, dass er es färbte. Und gebrechlich wirkte er auch nicht gerade. Im Gegenteil, er pflanzte sich auf so eindrucksvolle Weise vor ihnen in den leeren Türrahmen, dass es Maggie auf der Stelle die Zunge lähmte. Mo ging es zum Glück nicht so. »Herr Fenoglio?« fragte er. »Ja? Das Gesicht wurde noch abweisender. Jede Falte füllte sich mit Missbilligung. Aber Mo schien das nicht zu beeindrucken. »Mortimer Folchardt«, stellte er sich vor, »das ist meine Tochter Maggie. Eins ihrer Bücher führt mich her.« Ein Junge erschien neben Fenoglio in der Tür, ein kleiner Junge, vielleicht 5 Jahre alt. Auf der anderen Seite drängte sich ein Mädchen in den Türrahmen. Neugierig starrte die Kleine erst Mo, dann Maggie an. »Pipo hat die Schokolade aus dem Kuchen gepult«, hörte Maggie sie flüstern, während sie besorgt zu Mo hinaufblickte. Als er ihr zuzwinkerte, verschwand sie kichernd hinter Fenoglios Rücken, der immer noch alles andere als freundlich dreinblickte. »Die ganze Schokolade«, brummte er. »Ich komm gleich. Sag Pipo schon mal, dass er grässlichen Ärger kriegen wird.« Das Mädchen nickte und rannte davon. Offenbar war es gern die Überbringerin solch schlechter Nachrichten. Der Junge umklammerte Fenoglios Bein. »Es geht um ein ganz bestimmtes Buch«, fuhr Mo fort. »Tintenherz. Sie haben es vor langer Zeit geschrieben und man kann es leider nirgendwo mehr kaufen.« Maggie konnte sich nur wundern, dass Mo die Worte nicht an den Lippen kleben blieben, unter dem finsteren Blick, der immer noch auf ihm ruhte. »Ach das! Ja, und?« Fenoglio verschränkte die Arme. Links von ihm tauchte wieder das Mädchen auf. »Pipo hat sich versteckt«, flüsterte es. »Das wird ihm nichts nützen«, sagte Fenoglio. »Ich finde ihn immer.« Das Mädchen huschte wieder davon. Maggie hörte, wie es drinnen im Haus laut nach dem Schokoladenräuber rief.